DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Soziales Gewissen, wie ernst nehmen US-Konzernchefs ihre gesellschaftliche Verantwortung? Geely und Co., wie Chinas Autohersteller fremde Märkte erobern wollen und zocken, bis der Muezzin ruft, die Gaming-Szene in Istanbul. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier in unserem Wirtschaftspodcast. US-Präsident Donald Trump hat erstmals eingeräumt, dass die Strafzölle auf chinesische Produkte am Ende doch die US-Verbraucher belasten. Ganz gleich, ob es um Kinderwagen, Rasenmäher oder Flachbildschirme geht, weil immer mehr US-Haushalte mehr Geld für Importgüter made in China hinblättern müssen, denkt die Regierung sogar über neue Steuererleichterungen nach. Aus Washington, Arthur Landwehr.
Etwa $800 kostet der Handelskrieg mit China und Europa eine durchschnittliche amerikanische Familie. Das haben Ökonomen ausgerechnet. Auch wenn die Inflationsrate in den USA weiterhin niedrig ist, gerade die vielen in China hergestellten Produkte werden immer teurer. Ebenso alles, was aus Stahl und Aluminium ist. Weil nur ein Teil der 25% Zölle von Herstellern und Händlern aufgefangen wird. Der Rest wird einfach auf die Verkaufspreise aufgeschlagen, so wie es der Markt zulässt. Mein Leben wäre einfacher, wenn ich nicht China rannehmen würde, so Trump. Aber ich möchte es tun, weil ich es tun muss. Und ob etwas kurzfristig gut oder schlecht sei, spiele für ihn keine Rolle.
Whether it's good or bad, short term is irrelevant.
Gleichwohl könnte der Handelskrieg zum Bumerang für die amerikanische Wirtschaft werden. Weniger Geld in den Taschen der Verbraucher droht die Binnennachfrage zu treffen, die entscheidend für das amerikanische Wachstum ist. Um dem entgegenzuwirken, denkt Trump an neue Steuersenkungen.
Payroll tax is something that we think about and a lot of people would like to see that. And that very much affects the workers of our country.
Zum einen will er die Einkommensteuer reduzieren, was der breiten arbeitenden Bevölkerung zugute käme und den Konsum stabil halten soll. Zum anderen will er parallel die Kapitalgewinnsteuern anders berechnen und damit senken. Das, so sagt Trump, könne er ohne den Kongress anordnen. Profitieren würden hier Aktien- und Immobilienbesitzer. Kostenpunkt rund $100 Milliarden, um die der nationale Schuldenberg wachsen würde. Unabhängig von diesen Plänen beharrt der Präsident darauf, dass die amerikanische Wirtschaft stabil sei. Eine drohende Rezession werde in erster Linie herbeigeredet und herbeigeschrieben.
Arthur Landwehr berichtete aus Washington. Apple-Chef Tim Cook, Amazon-Gründer Jeff Bezos und die Bosse der größten Finanzkonzerne. Sie alle sind Mitglieder beim Business Roundtable, einer Lobbyorganisation mächtiger US-Unternehmen. Dass die Chefs dabei vor allem die Interessen ihrer Anteilseigner im Auge haben, das war jahrzehntelang so etwas wie die goldene Regel des elitären Clubs. Bis vor kurzem. Denn was die Roundtable-Runde am Montag verkündete, ließ die Welt der Wirtschaft aufhorchen. Peter Mücke aus New York.
Seit 50 Jahren gilt in den USA die Doktrin des Chicagoer Wirtschaftswissenschaftlers Milton Friedman. Die soziale Verantwortung eines Unternehmens ist es, den Gewinn zu maximieren. Der Shareholder Value steht im Mittelpunkt, also das Interesse der Aktionäre, dem alles andere unterzuordnen ist. In den 80er Jahren fand diese Haltung auch Eingang in die Popkultur. Ob in Bret Easton Ellis' Roman American Psycho oder Oliver Stones Film Wall Street, in dem Börsenhai Gordon Gekko über die Gier philosophiert.
Greed is good. Greed is right. Greed works.
Gier ist gut, Gier ist richtig, Gier funktioniert. Auch der Business Roundtable, der Verband der wichtigsten Unternehmenslenker, folgte bislang dieser Philosophie. Umso revolutionärer liest sich deshalb die Erklärung, die jetzt die Chefs von immerhin 181 der 193 Mitgliedsunternehmen unterschrieben haben. Was wir jetzt sehen, ist eine Korrektur. Es reicht nicht nur, den Aktionären zu dienen. Unternehmen müssen sich breiter aufstellen und auch zum Wohl ihrer Angestellten, Kunden und lokalen Gemeinden beitragen. Wenn die Kommunen nicht gesund sind und funktionieren, dann kann man auch kein erfolgreiches Unternehmen betreiben, sagt Alan Murray, der Geschäftsführer des Wirtschaftsmagazins Fortune. Seiner Ansicht nach war es höchste Zeit, dass die US-Unternehmen auf die wachsende Kritik aus der Bevölkerung und Teilen der Politik reagieren. Miese Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und die Dominanz der Großunternehmen sind auch Themen im US-Wahlkampf. Themen, die vor allem junge Leute interessieren. Und an die sei die Erklärung des Business Roundtables auch hauptsächlich gerichtet, sagt dessen ehemaliger Vorsitzender John Engler. Es ist eine Nachricht an die Millennials. Vor ein paar Wochen ist eine Gallup-Umfrage für die Harvard University erschienen, nach der mehr als die Hälfte der Millennials eine Abneigung gegen den Kapitalismus haben. Das zeigt, dass wir der Öffentlichkeit und vor allem den jungen Leuten noch besser erklären müssen, wem sie den heutigen Wohlstand zu verdanken und welche Chancen sie dadurch haben. In der Erklärung betonen die Unterzeichner, das oberste Ziel für die Unternehmen solle in Zukunft nicht mehr die Gewinnmaximierung für die Aktionäre, also die Shareholder, sein. Die Konzerne seien allen sogenannten Stakeholdern verpflichtet: Kunden, Mitarbeitern, Zulieferern, lokalen Gemeinden und Aktionären. Das Wort alle ist dabei unterstrichen und wörtlich heißt es: Die Amerikaner haben eine Wirtschaft verdient, die es jeder Person erlaubt, mit harter Arbeit und Kreativität erfolgreich zu sein und ein bedeutungs- und würdevolles Leben zu führen. Einen radikalen Kurswechsel sieht der republikanische Politiker Engler darin aber nicht, eher eine Munitionierung in der politischen Debatte. Die Unternehmen können jetzt rausgehen und sagen, wir übernehmen Verantwortung und wir brauchen nicht die Politik dazu. Auch Nancy Cohn, Historikerin an der Harvard Business School, nennt die Erklärung in der New York Times eine Antwort auf den Zeitgeist. Und so machen die unterzeichnenden Mitglieder des Business Roundtables auch keine konkreten Ankündigungen, wie das Ziel des Stakeholder Values erreicht werden soll. Die Frage ist auch, wie die Reaktion der Wall Street ausfallen wird, denn dort steht naturgemäß der Shareholder Value im Mittelpunkt.
Aus New York war das Peter Mücke. Kennen Sie eigentlich Geely oder Bike oder Dongfeng? Das sind nur einige der großen Autohersteller aus China. Anfangs hat man im Westen noch über ihre Modelle gelacht. Mittlerweile sind sie im eigenen Land erfolgreich und drängen immer mehr auch auf fremde Märkte. Auch als Investoren, wie das Beispiel von Geely zeigt. Dieter Reck mit den Einzelheiten.
Es ist schwer, von der chinesischen Autoindustrie zu sprechen, denn die hat sehr unterschiedliche Gesichter. Und das liegt für Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler auch stark an der Größe des chinesischen Marktes.
Es gibt noch sehr viele Hersteller, es gibt Dutzende Hersteller, wenn nicht sogar weit über 100, von denen 90% Kleinunternehmen sind und sich viele davon auch sicherlich im Moment in einer schwierigen Situation befinden. Da findet sicherlich in den nächsten paar Jahren eine große Marktbereinigung statt.
Bisherige Hersteller werden verschwinden, andere werden stärker werden. Ausschlaggebend werden wirtschaftliche Gründe sein. Hinzu kommt für Stefan Risse vom Kapitalverwalter Akatis aber auch die Tatsache, dass sich die Autoindustrie im Umbruch befindet.
Für die chinesischen Autobauer entsteht natürlich eine große Chance mit der Umstellung auf die E-Mobilität. Denn die können jetzt einen Hersteller dort erschaffen, ja, durch ihren Staatskapitalismus, der dort von null an, so wie Tesla, nur auf dieses Thema setzt, während die deutschen Automobilhersteller langsam und mühselig vom Verbrennungsmotor umstellen müssen.
Aktuell jedoch sind BMW, Daimler und Volkswagen in China weiter ausgesprochen erfolgreich. Obwohl im vergangenen Jahr der Autoabsatz im Reich der Mitte zweistellig zurückging, konnten die deutschen Hersteller vielfach ein Absatzplus hinlegen. Und das brachte wachsende Marktanteile. Deutsche Autos stehen beim chinesischen Käufer laut Jürgen Pieper wegen ihrer Qualität hoch im Kurs.
Das kann man für die chinesischen Hersteller so nicht sagen. Sie bewegen sich eher am preiswerten Ende des Marktes und die Qualität wird allgemein eben nicht so als noch nicht so hoch angesehen.
Aber es gibt gerade im Bereich der Elektromobilität auch chinesische Vorzeigeunternehmen.
NIO gehört dazu, das ist sehr innovativ, wird auch von Europäern als was sehr Interessantes angesehen, mit neuen Konzepten der Produktion, des Marketing, des Vertriebs. Und diese Perlen in China werden doch allmählich auch sichtbar.
Zu diesen Perlen zählt für Jürgen Pieper auch Geely, der Eigner von Volvo und 10%iger Anteilseigner von Daimler. Andere chinesische Hersteller sind wegen der Größe des eigenen Marktes international noch wenig aktiv, sei es mit eigener Präsenz oder Beteiligungen. Für Jürgen Michels von der Bayern LB gibt es einen weiteren Grund.
Die Namen, die die chinesischen Autobauer haben, alles, was damit verbunden ist, kennt ansonsten kein Mensch. Und von daher, glaube ich, wird es noch eine Zeit lang dauern, bis die wirklich in der Lage sind, auch Auslandsmärkte, das heißt außerhalb Chinas, wirklich im großen Stil zu bedienen.
Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sieht das anders. Für ihn eröffnet das konsequente Setzen der chinesischen Regierung auf die E-Mobilität die Möglichkeit, dass chinesische Hersteller schon bald auf dem globalen Massenmarkt für Autos Fuß fassen.
Ich denke, das wird vor allen Dingen eine Bedrohung werden für die Fiats, Renaults, vielleicht auch irgendwo für die Koreaner und Japaner. Die werden, glaube ich, damit sehr stark zu kämpfen haben die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Soweit die Einschätzung von Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler im Beitrag von Dieter Rieck. Wenn in den Kölner Messehallen die Gamescom läuft, dann schauen auch viele türkische Fans an den Rhein auf der Suche nach neuesten Trends. Denn das Spielen an Konsolen ist auch in der Türkei äußerst beliebt. Die meisten Spieler dort zocken allerdings in Gaming-Cafés, die es in jeder größeren Stadt gibt, auch in Istanbul. Von dort berichtet Christian Buttgereit.
Das Gaming Center im Stadtteil Beşiktaş sieht im ersten Moment aus wie ein modernes Café. Tische und Stühle auf der Terrasse, drinnen Sitzbänke, auf denen junge Leute mit Laptops sitzen. 2 Kellnerinnen, eine mit und eine ohne Kopftuch, servieren Hamburger, Cola und Tee. Was das Adex von anderen Cafés unterscheidet, ist eine riesige Großbildleinwand. Während darauf Werbung für Computerspiele läuft, verbirgt sich dahinter das eigentliche Herz des Gaming Centers, erklärt Manager Ufuk Can.
Hier haben wir ungefähr 100 Rechner in 6 Kategorien. Das sind unter anderem unsere beiden Spezialräume. Diese Bereiche verfügen über Spiele mit den neuesten und teuersten Konfigurationen.
Genau hier im Streaming Room klemmen der 13-jährige Burak und sein 15-jähriger Cousin Ja, ist hinter den Bildschirmen. Beide spielen zusammen PUBG. Das Shooterspiel ist derzeit beliebt wie kein anderes in der Türkei, auch bei Yais.
Man sucht sich eine dieser Landkarten hier aus. Dann springt man mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug ab. Wir müssen Häuser und Gebäude durchkämmen und nach Waffen und anderer Ausrüstung suchen. Danach müssen wir unsere Gegner umlegen, um zu gewinnen. Ich mag solche Spiele.
Mit einer ultraschnellen 1000-Mbit-Leitung und den neuesten Grafikkarten versucht Manager Ufuk, die Kunden bei Laune zu halten und immer eine Spur besser zu sein als die Konkurrenz. Etwa 4 von 5 Spielern seien männlich, sagt der Manager. Die meisten blieben 4 bis 5 Stunden. Kosten pro Stunde je nach Qualität des Rechners und der Spiele zwischen umgerechnet 1 und 2,50 €. Haluk Dirikler kennt alle populären Spiele. An einigen hat er mitgearbeitet. Er gehört zu den wenigen international erfolgreichen türkischen Spieleentwicklern. Als größten Unterschied zwischen der Gaming-Szene in der Türkei und in Westeuropa hat er die Finanzkraft ausgemacht.
Der Durchschnittsspieler in der Türkei kann sich keinen eigenen High-End-PC leisten oder einen richtig großen Fernseher mit einer PlayStation oder Xbox. Deshalb gehen sie mehr in Cafés.
Und noch ein Unterschied ist Haluk Dirikler aufgefallen. Türkische Gamer sind geselliger.
Für diese Jungs ist es wie zusammen in eine Kneipe zu gehen. Natürlich mit der Einschränkung, dass sie zu jung sind, um Alkohol zu trinken. Aber hier treffen sie sich und spielen mit ihren Freunden.
Der 13-jährige Burak, der gerade konzentriert um sich schießt, sagt von sich selbst, dass er vernarrt in Computerspiele sei. Als süchtig würde er sich aber nicht bezeichnen.
Nein, das nicht. Ich habe Freunde, mit denen spiele ich auch Fußball und so, aber alles zu seiner Tageszeit. Ich zocke etwas viel, manchmal bis zu 7-8 Stunden am Tag. Wegen der Schule ist das nicht immer unproblematisch, aber irgendwie kriege ich die Kurve.
Inzwischen ist Buraks Vater Ali im Adex aufgetaucht, um seinen Sohn und dessen Cousin Yas abzuholen. Sein Sohn habe zu Hause keine Konsole, stattdessen bringe er die Jungs ab und zu ins Gaming-Café. Das sei besser zu kontrollieren.
Nun, ich mache auch Ausflüge mit meinen Jungs. Wir waren am Sultan-Ahmed-Platz, waren unter anderem in der Moschee beten. Aber am Ende landen wir dann doch wieder in einem dieser Game-Center. Dieses Center scheint populär zu sein. Die Jungs haben davon im Internet gelesen. Jetzt wollten wir es mal ausprobieren.
Wie auch in Deutschland genossen Gaming Center lange Zeit einen zwielichtigen Ruf. Das habe sich geändert, seit die Türkei eine E-Sport-Föderation gegründet habe, sagt Spieleentwickler Haluk. Dass die Regierung die Gaming-Szene aber nicht wirklich ernst nehme, zeige sich daran, dass es keine Zensur für Computerspiele gebe.
In einem Land wie der Türkei sagt mir das, dass sie noch keine Notiz davon genommen haben, was die Jugendlichen spielen und welchen Einfluss das haben kann.
Aber auch die Zensur für Videospiele ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
Und mit der Reportage aus der Gaming-Szene in Istanbul von Christian Buttgereit geht diese Ausgabe des Podcasts zu Ende. Leon Becker in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.